RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 6. Februar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Sri Unun, Dora und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Jokowi traf sich mit dem Leiter von Islamischen Verkündigungsinstitution Indonesiens, LDII. Präsident sagte, die Infrastruktur ist der Schlüssel für die globale Konkurrenz. Die Entscheidung des Präsidenten bestimmt die Auflösung von 14 Staatsinstitutionen. Die Archive und Dokumente der Asien-Afrika-Konferenz werden die Welterbe. Indonesisches Kriegsschiff Usman Harun nimmt an der internationalen Flottenparade teil. Der Bau von kleinen Ölraffinerien. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Freitag im Merdeka Palace in Jakarta den Leiter des Zentralführungsrats der Indonesian Institution für die Islamische Verkündigung, LDII, Abdullah Syam. Abdullah Syam ist auch das Mitglied von dem Beratungsrat der Islamischen Gelehrten Indonesiens, MUI. Bei dem Treffen erörterten sie die Behandlung des Radikalismus in Indonesien. Abdullah betonte, dass LDII den Radikalismus, den Terrorismus und den Drogenmissbrauch ablehne. Außerdem lehne LDII alle Bewegungen ab, die gegen die indonesische Staatsideologie Pancasila seien, fügte Abdullah hinzu. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Freitagsabend in Jakarta die Nationale Arbeitsversammlung von der Volksauferstehungspartei PKB eröffnet. In seiner Begrüßungsrede sagte Präsident Joko Widodo, dass der Infrastrukturbau in einigen indonesischen Regionen wie der Bau des Großhafens in Makassar, Südsulawesi und die Eisenbahnstrecke auf Papua und auf Kalimantan der Schlüssel sei, um vor der globalen Wirtschaftskonkurrenz zu stehen. Billigere Transport- und Logistikverteilungskosten in ganz Indonesien zu schaffen, entscheide sich die Regierung, die Infrastruktur zu bauen, sagte Jokowi weiter. Wenn die Transportkosten billig wäre, werde dann der Preis von den in ganz Indonesien verteilten Produkten auch absinken. Der Infrastrukturbau werde auch dazu beitragen, den Handel und den Vertrieb der lokalen Produkte voranzutreiben sowie den Export der indonesischen Produkte ins Ausland, vor allem in die südostasiatischen Länder, zu drängen. Die Auflösung von 14 nicht strukturellen Staatsinstitutionen wartet noch auf die Entscheidung vom Präsidenten Joko Widodo. Das indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan analysiert zurzeit diese nicht strukturellen Staatsinstitutionen. Dies teilte der indonesische Minister für die Befähigung der Staatsbeamten und die Reformen der Bürokratie Yudi Krisnandi am Freitag der Presse mit. Minister Yudi Krisnandi erklärte weiter, dass sein Ministerium die Aufgaben habe, die Arbeitsleistungen und die Organisation der Staatsinstitutionen zu bewerten. Am Anfang der Regierungszeit des Präsidenten Joko Widodo habe er 10 Staatsinstitutionen aufgelöst. In einem letzten Jahr musste das Ministerium für die Befähigung der Staatsbeamten und die Bürokratiereformen 25 nicht strukturellen Staatsinstitutionen bewerten, sagte Minister Yudi weiter. Die Auflösung dieser Staatsinstitutionen hängt von dem Präsidenten ab. Das indonesische Kriegsschiff KRI Usman Harun 359 ist in Visakhapatnam, Indien, angekommen, um vom 4. bis 8. Februar 2016 an der Internationalen Flottenparade 2016 teilzunehmen. Der Sprecher des Ost-Indonesian Flottenstützpunktes, Seeoberstleutnant Maman Sulaiman, erklärte am Freitag in Surabaya vor der Presse, dass das Kriegsschiff Usman Harun über die See Java, die Meerenge Gelasa, die See Natuna, die Meerenge Durian, die Meerenge Malacca und den Indischen Ozean mit der Geschwindigkeit von 15 Knot 12 Tage gesegelt habe. Außerdem fuhr es in einigen Städten vorbei, bevor es in Indien ankam. Das Kriegsschiff KRI Usman Harun 359 ist der Vertreter des indonesischen Volkes bei dieser internationalen Flottenparade und antwortet die offizielle Einladung von der indischen Marine als Gastgeber der internationalen Flottenparade. Die Organisation der Vereinten Nationen für die Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO hat die Archive und die Dokumente über die Asien-Afrika-Konferenz in Bandung vom 18. bis 24. April 2015 als das Gedächtnis der Welt offiziellen Weise festgesetzt. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi hat am Donnerstag in ihrem Büro in Jakarta den stellvertretenden ständigen Botschafter Indonesiens in der UNESCO, Fauzi Sulaiman, empfangen. Bei der Gelegenheit übergab Fauzi Sulaiman offiziellen Weise der Außenministerin das Zertifikat von der internationalen Liste für das Weltgedächtnis. Im Oktober 2015 hatte UNESCO die Archive und die Dokumente von der Asien-Afrika-Konferenz als das Gedächtnis der Welt anerkannt. Zuvor teilte der Leiter des Museums der Asien-Afrika-Konferenz, Thomas Ardian Siregar, kürzlich in Bandung der Stimme Indonesiens mit, dass die Archive, Dokumente und das Asien-Afrika-Konferenz-Museum die Welterbe geworden seien. Im Zufolge interessieren sich viele ausländische Touristen dafür, das Asien-Afrika-Konferenz-Museum zu besuchen. Die Geschichte der Asien-Afrika-Konferenz gehört jetzt der Welt. UNESCO anerkannte die Asien-Afrika-Konferenz-Dokumente als das Gedächtnis der Welt. Die Gesellschaft nicht nur in Indonesien, aber auch im Ausland können damit wissen, wie wichtig die Geschichte der Asien-Afrika-Konferenz ist. Das Museum der Asien-Afrika-Konferenz in Bandung wird jetzt eine Sehenswürdigkeit, für welche die ausländischen Touristen sich interessieren. Inzwischen ist Außenministerin Retno LP Marsudi sehr stolz über die Anerkennung von UNESCO. Als die indonesische Kulturerbe und als die Welterbe müssen wir die Dokumente und die Archive der Asien-Afrika-Konferenz erhalten, damit die internationale Gemeinschaft sie erlernen könne, sagte Ministerin Marsudi weiter. Memory of the World oder das Gedächtnis der Welt ist ein Programm von UNESCO, das im Jahre 1992 eingeführt wurde. Dieses Programm dient dazu, die Erbe und die Dokumente in der ganzen Welt zu erhalten. Der Expert im Energiebereich Fahmi Radi rief die indonesische Regierung auf, das Programm zum Bau der neuen Ölraffinerien demnächst zu bauen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 22. Dezember 2015 den Präsidialerlass Nummer 146 von 2015 über den Bau und den Ausbau der Ölraffinerien im Inland unterzeichnet. Man sollte trotzdem die Konsistenz der Regierung bei dem Programm zum Bau der Ölraffinerien immer weiter überwachen. Fahmi ist der Meinung, dass der Bau der neuen Ölraffinerien den Treibstoffimport vermindern könne. Der indonesische Treibstoffimport steigt immer jedes Jahr. Jedes Jahr wächst der indonesische Treibstoffverbrauch auf 5% auf. Man vermutet, dass der indonesische Bedarf an Treibstoffe im Jahre 2018 77 Millionen Kiloliter erreichen wird. Ohne den Bau der neuen Ölraffinerien kann Indonesien nur 40 Millionen Kiloliter Treibstoffe versorgen. Der Bau von kleinen Ölraffinerien in der Nähe der Ölquellen in einigen indonesischen Regionen ist eine Weise, um den Treibstoffimport zu reduzieren. Der Bau der kleinen Ölraffinerien wird den wirtschaftlichen Mehrwert für die dortigen Bürger auch bringen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Presseschau von der Zeitung Kompas. Kompas schrieb am Mittwoch, 3. Februar 2016, das Dengue-Fieber und unsere Wachsamkeit. Am Dienstag berichtete die Zeitung Kompas, dass das Dengue-Fieber die Städte in Ostjava, Westjava und Banten wieder heimsucht. Der Generaldirektor für die Verhinderung und die Kontrolle der angesteckten Krankheiten des indonesischen Gesundheitsministeriums, Muhammad Subuhov, dass die anderen indonesischen Regionen dem Dengue-Fieber zuvorkommen und den Dengue-Fieber-Ausbruch verhindern können. Kompass zufolge wissen alle Seiten, dass der Kampf zwischen den Menschen und den Moskitos weiter andauern werde. Dialektisch haben die Menschen durch ihre Wissenschaft und Klugheit über die Herausforderungen der Natur reagiert. Das Ergebnis ist aber noch nicht gleichwertig. Kompass schrieb, man muss die Sozialisierung über das Dengue-Fieber intensiver durchführen. Alle Seiten müssen über die Änderung der Jahreszeit wachsam sein, die den Lebensrhythmus der Moskitos Aedes aegypti möglicherweise auch verändern kann. Außer der Regierung muss die Gesellschaft auch dabei mitwirken, um das Dengue-Fieber zu bewältigen. Dazu muss die Regierung die Gesellschaft weiter befähigen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Republika. Am Donnerstag, 4. Februar 2016, schrieb Republika, die Aufklärung über die Kriterien für die radikalen islamischen Internatsschulen. Der Leiter der Nationalen Behörde für die Bekämpfung des Terrorismus, BNPT, Generalkommissar Saud Usman, sagte, dass die Behörde BNPT die Sonderüberwachung gegen 19 islamischen Internatsschulen oder auf Indonesisch Pesantren in Zentraljava, den Molukken und in Zentralsulawesi durchführen. Der Grund für die Sonderüberwachung ist, dass die Angeklagten der Terrorismusfälle, die schon festgenommen wurden, aus diesen 19 islamischen Internatsschulen kommen. In Bezug auf die Sonderüberwachung sagte Vizepräsident Yusuf Kalla, dass es zuvor 20 islamischen Internatsschulen gebe. Später strich BNPT eine islamische Internatsschule von der Liste der unter der Sonderüberwachung der BNPT liegenden islamischen Internatsschulen. Es ist wichtig, die Erklärung von Yusuf Kalla tief nachzudenken. BNPT sollte die Kriterien über den Radikalismus sorgfältig versetzen, bevor sie die Liste von den islamischen Internetschulen macht, die sonderüberwacht werden. Sonst wird die Liste über die radikalen islamischen Internetschulen das Bild der islamischen Bildung im Allgemeinen zerstören. Die islamischen Internetschulen oder Pesantren haben wichtige Positionen. Die islamischen Internetschulen helfen meistens den bedürftigen Bürgern, um die Ausbildung zu bekommen. Ohne klare Kriterien kann das Publikum die Kriterien für die radikalen islamischen Internetschulen willkürlich selbst vermuten. Alle Seiten sollten weitere Nachteile verhindern. Man sollte die islamischen Internetschulen unterstützen, damit sie weiter sich entwickeln und ihre Aufgaben im Ausbildungsbereich gut durchführen können. Wir beenden dieses Programm mit der Presseschau von der Zeitung Tempo. Tempo schrieb am Freitag, 5. Februar, der Kampf gegen das Schmiergeld für die Ärzte. Die indonesische Antikorruptionskommission KPK, das indonesische Gesundheitsministerium, der Verband der indonesischen Ärzte IDI und die Assoziation der indonesischen Pharmafirmen erreichten kürzlich die Übereinstimmung, um den Fonds von den Pharmafirmen zu sammeln. Mit diesem Fonds kann man die Teilnahme der Ärzte an einem Seminar finanzieren. Die Schirmherrschaft für die Ärzte in den Privatkrankenhäusern wird von dem Verband der indonesischen Ärzte IDI koordiniert werden. Die Hilfeleistungen für die Ärzte, die den Status als Staatsbeamten haben, werden von dem Gesundheitsministerium bewirtschaftet werden. Man kann damit die direkte Ausgabe der Belohnung von den Privatfirmen an den Ärzten verhindern. Der Zeitung Tempo zufolge sollten die Strafverfolgungsbehörden, vor allem die indonesische Antikorruptionskommission KPK, entscheidende Maßnahmen treffen, um die geheime Absprache zwischen den Ärzten und den Pharmafirmen aufzudecken. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 6. Februar ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem Ereignis von 6. Februar 1904. An dem Tag wurde der Krieg zwischen Japan und Russland begonnen. Der Krieg zwischen Japan und Russland im asiatischen Festland entstand wegen des Kampfes um die Beherrschung der Naturressourcen und um Korea und die Mandschurei zu erobern. Darüber hinaus war die Schwächung des chinesischen Kaiserreichs ein Anlass des Krieges. Nachdem die Situation zwischen den beiden Staaten eskalierte, begann der japanisch-russische Krieg am 6. Februar 1904. Die japanischen Truppen griffen anfänglich die russischen Truppen, die ihren Militärstützpunkt in China hatten, an. Vorher gelang es Japan im Jahr 1895, China bei einem Krieg zu besiegen und den größten Teil der chinesischen Region zu besetzen. Im Jahr 1898 übte Russland auf China Druck aus, um den sehr strategischen Hafen von Fort Arthur im nördlichen Teil der Mandschurei zu bekommen. Dann bemühte sich Russland darum, sein Besetzungsgebiet in der Mandschurei zu vergrößern. Auf anderer Seite fühlte sich Japan im Recht, China einschließlich der Mandschurei, wegen seines Sieges beim Chinesisch-Japanischen Krieg im Jahr 1895 zu besetzen. Russland und Japan führten daraufhin Krieg bis September 1905 und der Krieg wurde mit dem Portsmouth-Abkommen beendet. Am 6. Februar 1922 wurde das Von Eck-Abkommen unterzeichnet. Während des Ersten Weltkriegs wurden viele chemische Stoffe und Giftgas verwendet. Nach dem Ersten Weltkrieg trafen sich fünf Länder, um das Verbot chemischer Waffen und Giftgases im Krieg zu vereinbaren.
Am 16. Februar 1922 ging die internationale Konferenz über die Waffenbeschränkung mit der Unterzeichnung des FUNEX-Abkommens zu Ende. Die Teilnehmerländer, die USA, England, Frankreich, Italien und Japan, unterzeichneten das Abkommen. Nach dem Abkommen waren alle Arten von erstickenden, giftigen Gasen und bakteriologischen Mitteln im Kriege verboten. Einige Jahre später unterzeichneten im Juli 1925 viele Länder auf der Welt in Genf, der Schweiz, das Genfer Protokoll, keine Totunggase im Krieg zu verwenden. Wir schließen unser Programm mit dem Ereignis am 16. Februar 1958, der Tragödie eines British Airways Flugzeugs in München. Im Flughafen München-Riem ereignete sich ein Flugzeugunglück, als die Maschine der britischen Fluggesellschaft British European Airways, die eine Delegation der Fußballmannschaft Manchester United aus England mit der Flugnummer 09 beförderte, abstürzte. Zum dritten Mal bemühte sie das Flugzeug darum, von der schlammigen Landbahn aus zu starten. In der Maschine befanden sie die Star der Manchester United, bekannt als Babsy Babies, gemeinsam mit ihren Fans und Journalisten, nachdem sie beim Fußballturnier des Europäischen Pokals gegen Red Star Belgrade in Jugoslawien gespielt hatten. Beim Flugzeugunglück kamen 23 von 44 Passagieren ums Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der SIM Indonesian in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesian, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Norwegen hilft Indonesien bei der Restaurierung des Torflandes, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der norwegische Umwelt- und Klimaminister Vidar Helgesen startete in dieser Woche einen zweitägigen Besuch in Indonesien ab. Während seines Aufenthaltes in Indonesien traf er den indonesischen Präsidenten Joko Widodo und die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya in Jakarta. Nach dem Treffen sagte Helgesen der Presse dazu, Indonesien und Norwegen werden die Kooperation zur Restaurierung des Torflandes fortsetzen. Norwegen setzte das Moratorium zur Genehmigung des Torflandes nach Waldbränden im letzten Jahr. Dazu habe Norwegen gesehen, dass Indonesien sich verpflichtet habe, ihre Wälder von der Bränden zu schützen. So habe Norwegen keinen Zweifel mehr, einen Fonds in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für Unterstützung der Arbeitsprogramme der im letzten Monat gegründeten nationalen Behörde für die Restaurierung des Torflandes zu gewähren, sagte Helgesen weiter. Nach dem Treffen mit Helgesen sagte die Ministerin Siti Nurbaya der Presse, dass der norwegische Minister Helgesen beim Besuch in Indonesien die Information über den Fortschritt von Letter of Intent zwischen Indonesien und Norwegen, den Politik eines Arbeitsplans, die Entwaldung und die Volksrecht sowie die Flächen- und Waldbrände in Indonesien direkt bekommen wolle. Der Vertrag von Letter of Intent wurde im Jahr 2010 unterzeichnet und hat mit der Kooperation der Kontrolle für Klimawandel und Forst Naturschutz zu tun. Vor dem Treffen mit dem Präsidenten Joko Widodo wohnte Helgesen am Dienstag, den 22. Februar, dem Klimafestival 2016 in Jakarta bei. Dabei wurde er vom norwegischen Botschafter in Indonesien, Stig Trafik, von Siti Nurbaya, Dem Leiter der indonesischen Behörde für Restaurierung des Dorflandes, Nazir Fuad, und Leiter der Informationsbehörde für georäumliches Klima, Priyadi Cardono, begleitet. Helgesen begrüßte dieses Klimafestivals sehr gut und setzte den Ernst der indonesischen Regierung, um mit verschiedenen Seiten zur Verhinderung des Klimawandels zusammenzuarbeiten. Er brachte seinen Optimismus zum Ausdruck, dass Indonesien in der Lage sei, die Erhöhung der Erdtemperatur von 2 Grad Celsius mit moderner Technologie dank der Unterstützung aller Seiten zu verhindern. Liebe Zuhörer, das war der Imblickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele die Küche, Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen den Strand Jerman auf der Insel Bali vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Liebe Zuhörer, Bali ist für seine schöne Landschaft, besonders der Strände, sehr bekannt. Unter seinen berühmten Stränden gibt es einen, der relativ neu ist. Der Name dieses Strandes ist wie der Name eines Landes in Europa, nämlich der German Strand oder auf Deutsch der Deutschland Strand. Dieser Strand liegt genau an der Straße Wana Segara Tuban Sudkuta. Der Strand German liegt nicht weit etwa 10 Minuten von dem Flughafen Ngurah Rai and Park. Wie der Name schon ausgesagt, gibt es dabei eine Geschichte di Bali mit den deutschen Verein. Der Strand German war früher der Hafen Kuta, wo die Händler von außerhalb Bali ihren Anker legten und Ware brachten. Geschichtlich war Kuta im Jahre 1827 der wichtigste Hafen in Südbali. Wegen der Meereserosion verlor Kuta seinen berühmten Hafen im Laufe der Zeit und es entstand der Name der Küste German. Weil es dort ein Gebäude das von Deutschen bauen wurde, existierte und im Laufe der Jahre versank das Gebäude an der Küste und verschwand wegen der Abriebs. Es blieben nur Fischerboote übrig. Die Schönheit des Strandes German ist nicht geringer als die anderen Strände in Bali. Der Sand am Strand ist sehr glatt und komfortabel. Sie fühlen ihn angenehm, wenn sie zu Fuß gehen. Darüber hinaus hat diese Küste auch auffallende und breite Konturen. An diesem Strand können Sie eine Menge von Fischerbooten in verschiedenen Farben und Größen, die ordentlich am Meer geparkt sind, sehen. Diejenigen unter Ihnen, die Hobbyfotografen sind, können viele schöne Bilder hier bekommen. Sie können auch Bootstouren machen und das blaue Meer genießen. Dieser Strand ist auch einzigartig, weil Sie die Flugzeuge die von dem Flughafen Ngurah Rai landen und starten, genau beobachten können. Man kann sie auch zonen oder im üppigen Sand spielen. Liebe Zuhörer, es ist einfach an diesen Strand zu kommen, weil er nicht weit von dem Flughafen Ngurah Rai liegt. Wenn Sie ein Auto oder Motorrad mieten, fahren Sie von dem Flughafen Ngurah Rai nach Norden und biegen dann rechts ab. An der Wana Segara Kreuzung biegen Sie links ab, dann fahren Sie zu dem German Strand. Sobald Sie das Auto geparkt haben, können Sie an dem Strand gehen. An diesem Strand können Sie verschiedene Speisen im Restaurant in der Umgebung finden. Wenn Sie nach Bali reisen, kommen Sie zu dem German Strand, seine Schönheit zu genießen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiedersehen.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Dieses Mal stellen wir Ihnen Kusrin, einen Monteur der Front Fernseher. Liebe Zuhörer, das LED Fernseher ist eine populäre Fernsehart in Indonesien. Heute wollen viele Familien lieber diese Fernsehart im Vergleich zu Röhren Fernseher. Weil es umweltfreundlich, strahlungsfrei ist und niedrigen Strom benutzt. LCD Fernseher kostet aber teurer als andere Fernseharten. Nicht alle Indonesier können diesen Fernseher kaufen. Der Röhren Fernseher kostet niedriger als LCD. Kusrin, ein Bürger des Bezirkes Karanganyar, Central Java, produziert Röhren Fernseher. Liebe Zuhörer, Kusrin produziert Fernseher mit dem Grundstoff von alten Monitoren. Alte Computermonitoren sind billiger und haben gute Qualität. Die Kondition des Monitors sollte aber noch gut sein. Sein Fernseher hat eine jährige Garantie. Seine Kunden können den Fernseher austauschen, wenn kaputt ist. Der montierte Röhrenfernseher von Kusrin hat eine gute Qualität und kostet billig. Sein Fernseher ist bei der Gesellschaft sehr beliebt. Kusrin produziert drei Fernseharten, die als Maxrin, Velos und Cener genannt werden. Der Fernseher kostet nur 365.000 bis 400.000 Rupiah. Jeden Tag produziert 150 Fernseher oder 4.000 bis 5.000 jedes Monat. Die Kunden kommen aus Central Java, Yogyakarta, Ost Java und West Java. Liebe Zuhörer, seit 15. Januar bekam die Kusrin Röhren Fernseher die Zertifikat des Nationalen Standard Indonesiens. Weil Kusrin große Bemühungen hat, gewährt Präsident Jokowi ihm eine Finanzhilfe, sein Geschäft zu entwickeln. In der Zukunft möchte Kusrin auch eine Fabrik haben, in der die Monitoren selbst montiert. Hofft, dass sein Fernseher mit importierten Produkten aus China konkurrieren könnte. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wie geht es Ihnen? Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm möchten wir Ihnen den Indonesischen Popsänger Mike Mohede vorstellen. Mike Mohede ist am 7. November 1983 in Jakarta geboren. Seine Musikkarriere begann, als an der Musikbegabung Suche in einem Privatfernsehen im Jahre 2005 teilnahm. Dieser Sieg ist ein Grund für ihn, in die indonesische Musikindustrie einzutreten. Wegen dieser Siegs wurde gewählt, bei dem asiatischen Singen-Wettbewerb Indonesien zu vertreten. Der Sieg und die Teilnahme an den Singen-Wettbewerben bringen den Ruhm für ihn. Seit Anfang seiner Karriere bis heute hat Mike Mohede schon drei Alben aufgenommen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Mike Mohede mit dem Titel Mampu Tanpanya oder auf Deutsch Mir geht's gut ohne ihn. Gute Unterhaltung.
terangi hati yang redup ini. Sendiriku berteman sepi, berharap mampu lalui semua ini. Tersenyumku tak mampu hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku, cinta, genggam tanganku ini, dan yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perinya batinku, mencoba untuk merangkak lagi. Berdiri di hadapan pelan, berharap mampu mencinta sekali lagi. Tersenyumku tak mampu terdiam dan membisu. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Meskipun tanpanya, meski aku terjatuh, ku coba berdiri. Oh, cinta genggam tanganku.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Mampu Tanpanya oder auf Deutsch Mir geht's gut ohne ihn von Mike Mohede. Dieses Lied ist eine erste Single aus seinem dritten Album mit dem Titel Kedua oder auf Deutsch Die Zweite. Dieses Album veröffentlichte am Dezember 2013. Wenn das Lied Mampu Tanpanya oder auf Deutsch Mir geht's gut ohne ihn über jemanden erzählt, der versucht, die alte Liebe zu vergessen. Geht es das Lied Kucinta Dirinya auf Deutsch Ich liebe dich jemanden, der die Schwierigkeit hat, die Geliebte zu vergessen. Am März 2014 veröffentlichte Mike Mohede die zweite Single aus seinem dritten Album mit dem Titel Kucinta Dirinya auf Deutsch Ich liebe dich. Mike erklärte, dass die zweite Single weiter von das erste Lied ist. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Kucinta Dirinya auf Deutsch Ich liebe dich von Mike Mohede. Viel Spaß beim Zuhören.
Tak ada kabar dari hatimu. Kau menghindar dariku, buatku curiga padamu. Mengapa tiba-tiba kau minta putus dariku? Tak sanggup hati ini mendengar keputusanmu.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Kucinta dirinya auf Deutsch Liberty von Mike Mohede. Mike veröffentlichte am 11. Juni 2015 das Album mit dem Titel Kedua oder auf Deutsch Die Zweite. In diesem Album gibt es drei Recycle-Lieder wie unter anderem Cukup Siti Nurbaya, Aku Pasti Datang oder Ich Will Sicher Kommen und Sahabat Jadi Cinta oder Freund mit Liebe. Im Jahre 2010 gab dieses Lied neue Nuance auf dem Markt, den Erfolg hat. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Mike Mohede mit dem Titel Sampai Kapan oder auf Deutsch Bis Wann und Sahabat Jadi Cinta auf Deutsch Freund mit Liebe. Auf Wiederhören. Thank you.
kembalikan padaku karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh, bagaimana bisa aku melupakanmu jika semua hayalku tertuju padamu. Jujur ku tak bisa menghindari bayangmu yang sudah begitu lama mengitari sadarku. Mungkin nanti di suatu waktu, oh, kau kan kembali di sisiku. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya dia nafasku, kembalikan padaku karena terlalu lelah jiwaku menunggu.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Tak bisa hatiku menafikan tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Saat kita bersama, oh, desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata aku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin coba sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Fon Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Inan. Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Kejaiban walau berat. cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua kupersembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia bukan hanya untukku, di sini kita pernah manis bersama. Nah, semoga cinta selalu ada. Nah, dalam hati kita. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.